RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, falls Russland sich auch daran hält. Vorher hatte Kremlchef Putin überraschend eine einseitige 30-stündige Feuerpause ausgerufen. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Im Osten und Süden der Ukraine haben die Behörden Luftalarm gemeldet. Trotzdem sagt Selenskyj, wenn Russland plötzlich bereit sei, sich wirklich auf eine bedingungslose Waffenruhe einzulassen, dann werde die Ukraine entsprechend agieren und Russlands Handlungen widerspiegeln. Er hat außerdem vorgeschlagen, die von Putin verkündete Waffenruhe über den Ostersonntag hinaus zu verlängern. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Männer durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Für Anwohner oder die Öffentlichkeit bestehe aber nach jetzigem Stand keine Gefahr. Der mutmaßliche Tatort vor einem dreistöckigen Haus in Bad Nauheim wurde weiträumig abgesperrt. Es handelt sich um eine Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern. Die Hintergründe sind noch unklar. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Smotrich hat sich für eine vollständige Besetzung des Gazastreifens ausgesprochen. Er reagierte damit auf eine Videoansprache von Ministerpräsident Netanyahu vom Samstagabend. Der hatte gesagt, der Krieg werde nicht beendet werden, bevor man die Hamas zerstört und alle Geiseln nach Hause gebracht habe. In der Fußball-Bundesliga hat sich Union Berlin vorzeitig den Klassenerhalt gesichert mit einem 4:4 gegen Stuttgart. Aus der Sportredaktion Jörg Tiegelhütter.
Alle 8 Tore fielen dabei in der ersten Hälfte. Rekord, denn das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Union blieb im 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Der VfB tritt im Kampf um die Europapokalplätze auf der Stelle. Im Gegensatz zu Werder Bremen, das mit dem 1:0 gegen den vorletzten Bochum den 4. Sieg in Serie feierte. Und Freiburg, das Hoffenheim 3:2 schlug. Spitzenreiter Bayern München gewann in Heidenheim 4:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger Leverkusen aus. Leipzig kam gegen Schlusslicht Kiel nicht über ein 1:1 hinaus. Mainz und Wolfsburg trennten sich 2:2.
In der zweiten Liga hat der Hamburger SV im Aufstiegsrennen einen Sieg verpasst. Die Hamburger spielten 2:2 bei Schalke 04. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte, ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich, Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Am Montag oft bewölkt, gebietsweise Schauer bei 12 bis 22 Grad. Die Zeit, es ist 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Schwanewede und Ilpol wegen Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt. Und wie es den Anschein hat, ist die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort immer noch zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten gesperrt. Warum mich das verwundert? Eigentlich sollte das bis 5 Uhr gehen, aber anscheinend dauert es dann wohl doch noch ein kleines bisschen länger. Vielleicht ist es auch schon frei. Und wir wissen es noch nicht. Werden wir sehen. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Amir Brecht. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Es ist Ostern und das ist ein wichtiges Fest für viele Menschen auf der ganzen Welt. Auch für viele Menschen in der Ukraine oder auch in Russland. Und die Ostertage hat offenbar Russlands Präsident Putin zum Anlass genommen für eine Feuerpause in seinem Krieg gegen die Ukraine. Das ist unser Schwerpunkt in den kommenden Minuten. Die Feuerpause gilt von russischer Seite, und zwar für die Fronten in der Ukraine, mit einer Dauer von insgesamt 30 Stunden bis zum Ende des heutigen Ostersonntags. Zeitgleich mit der Ankündigung wurde aber gestern Abend in Kiew wegen eines möglichen Raketenangriffs Alarm ausgelöst. Stefanie Markert ordnet die Verkündung dieser Feuerpause für uns ein.
Das kam unerwartet. Bei einem Treffen mit dem Generalstabschef Valeri Gerasimow hat Russlands Präsident Putin eine österliche Feuerpause ausgerufen. Auf einem Video, das unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur TASS zeigt, nennt er die Dauer. Dabei liegt die Moskauer Zeit jeweils eine Stunde weiter als die mitteleuropäische. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite ab heute 18 Uhr Moskauer Zeit bis 0 Uhr von Sonntag auf Montag einen Waffenstillstand zu Ostern an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. Fernsehbilder, die unter anderem der Telegram-Kanal des offiziellen Radiosenders Majak veröffentlicht, zeigen auch, was der Generalstabschef Präsident Putin bei dem Arbeitstreffen noch kurz zuvor gemeldet hatte. Genosse Oberbefehlshaber, die Truppen der Vereinigten Streitkräfte führen aktive Handlungen zur Erfüllung der Aufgaben der speziellen Militäroperation durch. Momentan führen alle 6 Truppenteile ihre Offensivaktionen in 11 Richtungen. Kreml-Chef Putin will zu Ostern als Friedensstifter in die Kirche gehen. Sein Generalstabschef meldete ihm, 99,5% des Gebiets Kursk seien befreit. Hier hatten die ukrainischen Streitkräfte den Krieg zeitweise zurück auf russischen Boden getragen. Putin befand die Lage an der Front für Russland nun als günstig. Er nutzte seinen Auftritt auch für weitere Vorwürfe gegen die Ukraine. Wir wissen, dass das Kiewer Regime Vereinbarungen zum Angriff auf die Energieinfrastruktur mehr als 100 Mal verletzt hat, wie Sie mir berichtet haben. Deshalb bitte ich Sie, äußerst vorsichtig, konzentriert und bereit zu sein, sofort und in vollem Umfang zu reagieren. Unsere Entscheidung über den Waffenstillstand zu Ostern wird zeigen, wie aufrichtig die Bereitschaft des Kiewer Regimes und seine Fähigkeiten sind, Vereinbarungen einzuhalten und an Friedensverhandlungen teilzunehmen. Selbst begrüße man alle Friedensinitiativen, so Putin. Er erwähnte unter anderem die Bemühungen Präsident Trumps, aber auch die des russlandfreundlichen Chinas. Gleichzeitig wurden am Samstag 246 ukrainische gegen 246 russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Osterfeuerpause kommt plötzlich. Über Absprachen mit der ukrainischen Seite ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau aber unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen. Putin scheint mit der Feuerpause aus der diplomatischen Defensive herauskommen zu wollen.
Eine Feuerpause. Bis zum Ablauf des Ostersonntags hat Russlands Präsident Putin gestern angekündigt. Allerdings soll es nach ukrainischen Angaben ja schon kurz darauf Drohnenangriffe auf Kiew gegeben haben. Unsere ARD-Korrespondentin Judith Schacht hat gestern in den Tagesthemen eine Einschätzung zu den Reaktionen aus der Ukraine zu dieser Feuerpause gegeben. Denn dort traut man buchstäblich dem Frieden nicht so ganz.
Man kann es tatsächlich auch verstehen. Ich kann den Moment beschreiben, als wir von der Nachricht gehört haben, von der Waffenruhe über Ostern. Da hat es sofort Luftalarm in Kiew gegeben und ich denke, das zeigt schon einiges. Die Führungsriege der Ukraine hat sich auch schon skeptisch geäußert. Außenminister Sibiya, der hat gesagt, diesen Worten müssen Taten folgen. Er hat nochmal betont, dass Russland ja bislang diese 30 Tage Waffenruhe immer abgelehnt habe und dass jetzt diese 30 Stunden keine große Friedensbereitschaft zeigen würden. Selenskyj hat noch mal ergänzt, dass die Kämpfe an der Front derzeit weitergehen. Also da kann man jetzt auch noch keine Waffenruhe sehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht, auf der Straße, das haben wir vorher noch gemacht, dann glaubt da eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Es sind ja hier die Osterfeiertage. Das ist ein sehr wichtiges, heiliges Fest, das man mit der Familie verbringt. Da hat man auf ein bisschen Ruhe gehofft. Aber dass die Waffenruhe diese Ruhe jetzt auch bringt, glaubt hier eigentlich keiner.
Soweit die Einschätzung von unserer Korrespondentin Judith Schacht aus Kiew in den ARD-Tagesthemen gestern. Um eine Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine hatte sich zuletzt auch die USA sehr bemüht. Darunter auch allen voran der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Der führt die Gespräche mit Vertretern der Kriegsparteien, aber zum Beispiel auch mit dem Iran oder den Vermittlern im Nahostkonflikt. Und das ohne diplomatische Vorerfahrung. Dafür mit einem guten Draht zu Donald Trump. Carsten Kühntop mit einem Porträt über Steve Witkoff.
Vergangener September in Florida. Donald Trump und Steve Witkoff spielen gerade Golf, als der Secret Service plötzlich einen Mann mit einer Waffe im Gebüsch entdeckt, gerade rechtzeitig, bevor der Mann schießen kann. Witkoff berichtet später im Fernsehen.
I got to see a man who was stoic, courageous. I wish the whole country could have witnessed what happened yesterday, because they would have seen a real leader.
Stoisch und mutig wie ein richtiger Anführer habe Trump reagiert. Die beiden gebürtigen New Yorker kennen sich seit Mitte der 80er. Trump war damals ein ehrgeiziger Immobilienunternehmer, Witkoff ein junger Anwalt. Heute sind beide Milliardäre und auch ihre Kinder arbeiten zusammen bei einer Kryptofirma. Über die Jahre hat Witkoff Millionen für Trumps Wahlkämpfe gespendet. Ich stehe vor Ihnen nicht nur als jemand, der gemeinsam mit dem Präsidenten in der Welt der Immobilien aufgestiegen ist, sondern als jemand mit dem Privileg, Präsident Donald J. Trump einen wahren und geschätzten Freund nennen zu dürfen, seit vielen Jahren in guten und in schlechten Zeiten.
In good times and bad times.
Die schlechten Zeiten, auf die Witkoff da anspielt, auf dem Wahlparteitag der Republikaner vergangenes Jahr, gewiss meinte er damit auch den Tod seines jüngsten Sohnes Andrew durch eine Opioid-Überdosis 2011 im Alter von 22. Als Trump einige Jahre später im Weißen Haus eine Initiative gegen Opioide vorstellt, bittet er Witkoff, einige Worte zu dieser persönlichen Tragödie zu sagen. Trump, der einst seinen älteren Bruder Fred an den Alkohol verloren hat, hat viel Gefühl in der Stimme.
Would you want to just discuss this? Because we're all among friends here. You know, it's a tough thing to discuss, right?
I remember the hug you gave me when the world was, when I felt all was lost.
Er erinnere sich an Trumps Umarmung damals nach dem Tod seines Sohnes, sagt Witkoff voller Dankbarkeit. Als Sondergesandter in Trumps Regierung zu gehen, dazu wurde Witkoff vom Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner überredet. Nun jettet der Unternehmer mit seinem eigenen Flugzeug, einer Gulfstream, zu geheimen Treffen rund um den Globus und dürfte einflussreicher sein als Außenminister Rubio und Sicherheitsberater Waltz. Schon dreimal war er beim Kreml-Chef.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of the President Trump.
Präsident Putin hatte ein wunderschönes Porträt von Präsident Trump in Auftrag gegeben bei dem führenden russischen Künstler und er gab es mir und bat mich, es Präsident Trump zu geben. Das war solch eine liebenswürdige Geste.
It was such a gracious moment.
Gefangenendeals mit Moskau, der Gaza-Konflikt, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Atomverhandlungen mit dem Iran. Witkoff hat die heikelsten diplomatischen Aufgaben. Erfahrung und Expertise fehlen ihm aber völlig. Putin spielt ihn wie ein Instrument. Witkoff wiederholt Kreml-Propaganda.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache. Der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
You know, it's never just one person, right?
Selbst bei den Republikanern stehen einigen da die Haare zu Berge. Doch wie Trump glaubt auch Witkoff, selbst historisch tief verwurzelte Konflikte lassen sich einfach wegverhandeln mit etwas gutem Willen.
Das war ein Porträt über einen Mann, der die Weltpolitik aktuell mitgestaltet. Carsten Kühntop über den US-Sondergesandten Steve Witkoff. Und hier ist das Wetter in der ARD-Infonacht um 5.13 Uhr. Heute früh gibt's im Norden und Nordosten bzw. auch im Osten stellenweise Nebel. Aktuell ist es überwiegend relativ mild, bei aktuell fast überall über Plusgraden. 4 Grad in Hamburg, 3 in Hannover oder auch in Gera. 5 Grad messen wir in Stuttgart und zum Beispiel auch in Neuruppin. Der Ostersonntag startet auch erstmal freundlich, vor allem im Osten und Südosten. Da kommt die Sonne raus. Das ist natürlich schön für die Kinder, die dann auf Ostereiersuche gehen. Nachmittags kann es dann aber schon wieder zu Schauern kommen, teilweise auch zu Gewittern. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 10 Grad und 24 Grad im Süden. Auch der Montag wird wechselhaft mit dichten Wolken und gebietsweise Schauern oder auch nochmal Gewittern. Dafür im Osten bis zu 24 Grad und sonnige Abschnitte. Also es wird teilweise auch wieder schon fast sommerlich, muss man sagen.
Die ARD-Infonacht.
Die Union, die musste sich im Zuge der Koalitionsverhandlungen mit der SPD ja zuletzt eine Menge Vorwürfe von außen anhören. Zum Beispiel wegen Widersprüchen, bei manchen ihrer Positionen aus dem Wahlkampf im Vergleich zu dem, was dann später bei den Verhandlungen rauskam. Einige dieser Positionen, wie die Haltung bei der Schuldenbremse, die sahen ja nach einer 180-Grad-Wende aus. Und auch für den Bürokratieabbau hatte die Union vor der Wahl geworben. Jetzt wächst aber die geplante Regierung. Ich muss aber jetzt mal ganz kurz das Thema wechseln, denn Achtung, es ist gerade ein Falschfahrer auf der A95 Garmisch-Partenkirchen München zwischen dem Dreieck Starnberg und München-Sendling Süd. Hier kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie bitte nicht. Auf der A95 Garmisch-Partenkirchen München zwischen dem Dreieck Starnberg und München-Sendling Süd ist zurzeit ein Falschfahrer unterwegs. Fahren Sie bitte vorsichtig in beiden Richtungen. So viel zum Verkehr. Und jetzt muss ich nochmal hier ansetzen. Bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD und den Positionen der Union dabei. Denn die wollen jetzt, wie gesagt, ursprünglich hatten sie geplant, Bürokratieabbau zu betreiben, wenn sie an der Macht sind. Jetzt wächst die geplante Regierung erstmal mit der SPD. Statt 15 Ministerien gibt es künftig wohl 16. Kritik daran kommt unter anderem vom Bund der Steuerzahler. Björn Dahke berichtet.
Friedrich Merz will den Rotstift ansetzen.
Wir werden die Zahl der Köpfe reduzieren. Wir werden die Bundesverwaltung um 8% auf die Wahlperiode bezogen verkleinern. Wir werden Personal einsparen und wir werden auch die Zahl der Beauftragten des Bundes um etwa die Hälfte reduzieren, so wie wir das zugesagt haben.
Der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler will die Verwaltung verschlanken, doch seine Regierung wächst erstmal. Statt 15 Ministerien wie bei der Ampel planen Union und SPD 16. Für Rainer Holznagel übertrieben.
10 Ministerien hätten völlig ausgereicht. Jetzt ist es so, dass ein weiteres Ministerium dazukommt. Das braucht erstmal eine Aufbauphase, braucht zusätzliches Personal, braucht auch zusätzliches Gebäudemanagement. All das kostet Geld, ohne dass gute Politik umgesetzt wird. Und deswegen ist dieses Signal aus meiner Sicht fatal.
Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler. Der Lobbyverband setzt sich für niedrigere Steuern ein und einen schlanken Staat. Wie groß ein Kabinett ist, entscheidet die Regierung für sich. Das Grundgesetz sieht nur 3 Pflichtministerien vor: Verteidigung, Justiz und Finanzen. In den 1960er Jahren saßen in den Bundeskabinetten oft mehr als 20 Minister. Der letzte Ministerrat der DDR war etwa doppelt so groß. Historisch betrachtet ist das schwarz-rote Kabinett also eher Durchschnitt. Grünen-Chefin Franziska Brandner geht es aber auch um Glaubwürdigkeit.
Das ist das Gegenteil von Bürokratieabbau, das ist das Gegenteil von dem, was versprochen wurde. Noch ein Ministerium mehr, damit vielleicht die Arithmetik in dieser Koalition besser passt. Das ist genau nicht das Zeichen, was wir an Modernisierung für unser Land brauchen.
Zuletzt haben etwa 15.000 Beamte in den Ministerien gearbeitet. Dazu kommen mehr als 7.500 Angestellte. Die meisten Mitarbeiter zählen das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium, beide noch von den Grünen geführt. Insgesamt arbeiten etwa 500.000 Menschen in der Bundesverwaltung, von Ministerien über Gerichte bis zur Bundeswehr. 2% weniger sollen es nach der Vorstellung von CDU-Chef Merz jetzt jedes Jahr werden. Rainer Holznagel hält das für nicht besonders ambitioniert. Die meisten Stellen davon seien ohnehin als kann weg markiert.
Das sind die sogenannten KW-Stellen oder Stellen, die nicht mehr neu besetzt werden. Aber es ist keine wirkliche Ambition. Es ist nicht wirklich ein Programm zum Bürokratieabbau und auch schon gar nicht zum Sparen.
Auch die geplanten Umzüge einiger Abteilungen stoßen bei ihm auf Kritik. Der Klimaschutz wechselt vom Wirtschaftsministerium ins Umweltministerium. Bildungs- und Familienministerium ziehen zusammen. Dafür ist das Forschungsministerium jetzt eigenständig. Die Heimatabteilung wechselt vom Innenministerium zur Landwirtschaft. Und der Verbraucherschutz wandert aus dem Umweltministerium zurück ins Justizministerium. Solche Neuordnungen sind bei einem Regierungswechsel üblich.
Es ist immer schwierig, wenn eine neue Regierung alles neu machen will, insbesondere in den Strukturen. Das sorgt erstmal dafür, dass in den Häusern nicht gearbeitet wird an den eigentlichen Aufgaben, sondern Selbstverwaltung stattfindet. Und deswegen sollte man die bestehenden Strukturen, soweit es geht, auch belassen, damit die Beamtinnen und Beamten auch tatsächlich sich auf das konzentrieren können, was die Regierung eigentlich will und keine Selbstbeschäftigungsprogramme fährt.
Die Hoffnungen auf einen schlanken Staat ruhen jetzt ausgerechnet auf dem neuen zusätzlichen Ministerium, das für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Das war ein Bericht von Björn Dahke. In Tunesien hat ein Gericht im sogenannten Verschwörungsprozess lange Haftstrafen verhängt. Die rund 40 Angeklagten wurden am Freitag in erster Instanz zu Strafen von bis zu 66 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie den Sturz des tunesischen Präsidenten geplant haben sollen, was deren Anwälte bestreiten. Einige von ihnen haben das Verfahren als Schauspiel bezeichnet. Und auch Menschenrechtsorganisationen hatten den Prozess scharf verurteilt. Das Ziel sei es, Regierungskritiker in Tunesien mundtot zu machen. Einzelheiten von Stefan Ehlert.
Sie singen die Nationalhymne vor dem Gerichtssaal, Angehörige und Unterstützer der Angeklagten in einem der größten Gerichtsverfahren in Tunesiens Geschichte. Ein lauter Protest, doch das Urteil in diesem Verfahren kommt in der Stille der Nacht. Am frühen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr meldet die staatliche Nachrichtenagentur TAP, die rund 40 Angeklagten seien zu Haftstrafen von bis zu 66 Jahren verurteilt worden. Über den Ausgang dieses sogenannten Verschwörungsprozesses hatte sich schon am Freitag niemand mehr Illusionen gemacht, auch nicht Enayet Msalem vom Oppositionsbündnis Front de Salut. Es handele sich nicht um einen Prozess, sondern um ein Schauspiel, sagt sie. Jetzt versteht jeder, dass es sich hier nicht mehr um eine korrekt geführte Justiz handelt, sondern dass sie Befehle von oben bekommt, vom Präsidenten. Im Februar 2023 waren die ersten Festnahmen erfolgt. Manche der Beklagten saßen mehr als 2 Jahre in Untersuchungshaft. Erst im März dieses Jahres ging der Prozess los und dauerte nur 3 Verhandlungstage. Die Anklage lautete: Verschwörung gegen den Staat, Vorbereitungen zum Sturz des Präsidenten Kais Said und Zusammenarbeit mit einer terroristischen Organisation. Unter den Beklagten sind einige Prominente, ein Ex-Geheimdienstchef, ein führender Oppositionspolitiker, Unternehmer, Anwälte, fast alle Kritiker des Präsidenten Kais Said, wie auch Abdelhamid Djelassi, der schon unter dem 2011 gestürzten Diktator Ben Ali im Gefängnis saß. Seine Frau Monya Brahim sagte heute auf Facebook, dass sie nun damit rechne, ihren Mann auch weiterhin im Gefängnis mit Essen versorgen zu müssen. Heute Morgen haben wir Angehörigen miteinander gesprochen und sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß die Geduld und die Standhaftigkeit der Familien sind und die Sicherheit, dass das alles keinerlei Bedeutung hat. Diese 60 und 66 und 20 und 30 Jahre Haft sind für uns bedeutungslos. Denn einfach ausgedrückt wissen wir, dass jedes tyrannische und populistische System im Verlauf seiner Geschichte irgendwann so ein Urteil fällen wird. Menschenrechtsorganisationen werfen dem jetzigen Präsidenten Kais Said schon länger vor, die Justiz zu missbrauchen, um die Opposition kalt zu stellen. Bassem Khawaja, stellvertretender Direktor von Human Rights Watch, sagt, in Tunesien, dem Geburtsland des arabischen Frühlings, würden die Uhren zurückgedreht. Leider hat der derzeitige Präsident Kais Said das Land in die Ära der politischen Gefangenen zurückgeführt. Dieses Verschwörungsverfahren jetzt, sagt Bassem Khawaja, entbehre jeder juristisch haltbaren Grundlage. Human Rights Watch hat die Beweislage in diesem Fall geprüft und wir fanden sie außergewöhnlich dünn dafür, dass die Behörden hier so schwere Vorwürfe gegen Vertreter der Opposition und der Zivilgesellschaft in Tunesien erheben. Khawaja kann vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehen, warum die Europäische Union in der zurückliegenden Woche vorgeschlagen hat, Tunesien in den Kreis der sicheren Herkunftsländer aufzunehmen. Es ist problematisch zu sagen, Tunesien ist ein sicheres Land, wenn wir gleichzeitig so viel systematische Unterdrückung sehen. Tunesiens Präsident Said hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagt, er bekämpfe das Chaos und die Korruption in Tunesiens politischer Elite.
Es ist ein bisschen paradox. In Norddeutschland, unter anderem in Schleswig-Holstein, gibt es immer weniger Milchkühe und trotzdem wird jedes Jahr immer mehr Milch produziert. 2014 gab es noch rund 400.000 Milchkühe in Schleswig-Holstein, was ein Rückgang von ganzen 20% ist. Aber die Milchmenge ist gestiegen. Reporter Moritz Kotlin ist dem nachgegangen. Er durfte hinter die Kulissen eines Milchviehbetriebes in Osterhorn im Kreis Pinneberg schauen.
Für Sandra Jessen beginnt der Tag früh. Sie ist Herdenmanagerin und kümmert sich um die 350 Kühe auf dem Hof Bornhold. Ihr Arbeitstag beginnt nicht, wie man vermuten könnte, im Stall, sondern am Computer. In einem kleinen Büro gleich nebenan. Sie schaut in ein spezielles Computerprogramm. Dort sieht sie, ob die Kühe gesund sind oder nicht. Das System funktioniert über orangefarbene Sender im Ohr der Kühe.
Cowmanager funktioniert eigentlich genau wie eine Smartwatch. So habe ich hier innerhalb von kürzester Zeit all unsere Tiere unter Kontrolle und gecheckt und kann mich wirklich auf die konzentrieren, die ja, meine Hilfe brauchen.
Der große Vorteil des Programms: Herdenmanagerin Sandra spart viel Zeit. Früher musste sie sich jede Kuh einzeln anschauen, um zu sehen, ob sie gesund ist. Sandra hat Landwirtschaft studiert und arbeitet seit 5 Jahren auf dem Hof in ihrem Heimatdorf. Nach dem Studium hat sie ein zusätzliches Trainee-Programm zur Herdenmanagerin absolviert.
Ja, für mich macht den Job so besonders, dass er besonders vielfältig ist. Ich bin jeden Tag draußen hier in der Natur, bin hier mit meinen ganzen Kühen. Die bringen ganz schön viel Spaß. Mir bringt das ziemlich viel Spaß, hier mit den ganzen Tieren zusammenzuarbeiten. Man sieht hier jeden Tag von seiner Arbeit das Ergebnis. Der Milchtank ist voll, man freut sich, die Kühe sehen gesund und glücklich aus. Das gibt mir Spaß, das treibt mich an.
Insgesamt arbeiten 7 Personen auf dem Hof. Landwirt Florian Bornhold hat den Betrieb vor rund 10 Jahren von seinen Eltern übernommen. Seitdem hat der Landwirt viel in den Hof investiert. Zum einen in gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Sandra.
Ohne gute Mitarbeiter bin ich hier gar nichts. Sandra lebt einfach hier ihr Leben aus und macht hier einen ganz klasse Job und ist einfach, sie denkt in Kühen.
Zum anderen hat Bornhold in Technik investiert. In den Cow-Manager, den Fitness-Tracker für Kühe, und in 6 Melkroboter. Kostenpunkt 120.000 Euro pro Stück. Der Trend der letzten Jahre geht dahin, dass immer weniger Kühe immer mehr Milch geben. Das hängt mit der besseren Gesundheit der Tiere und dem Zuchtfortschritt zusammen, findet zumindest Michael Müller-Ruchholz vom Bauernverband Schleswig-Holstein.
Und ein dritter ganz maßgeblicher Punkt ist auch der technische Fortschritt. Stichwort zum Beispiel Melkroboter. Wenn eine Kuh sich selber aussuchen kann, wann sie zum Melken geht, fühlt sie sich natürlich viel wohler. Und eine Kuh, die sich wohlfühlt, die gibt auch mehr Milch.
Aber so eindeutig ist das nicht. Kritik an der Entwicklung kommt vom Deutschen Tierschutzbund. Dazu Annika Lange, sie ist Fachreferentin für Tiere in der Landwirtschaft beim Tierschutzbund.
Leider ist es nicht mehr automatisch wahr, weil einfach bei den modernen Hochleistungskühen diese hohe, extrem hohe Milchleistung genetisch so vorprogrammiert ist, dass auch Tiere, die bringen so viel Milchleistung, dass das sogar ihre eigenen Fähigkeiten quasi übersteigt, dass ihr eigener Stoffwechsel damit überfordert wird.
Und das könne zu Stoffwechselerkrankungen, Fruchtbarkeitsstörungen und Lahmheit führen. Landwirt Florian Bornhold hält dagegen.
Es ist auch belastend für die Tiere, aber trotzdem haben sie ja in der Zeit, wo sie hier sind, geben wir unser Bestmögliches, dass sie fit, top, gesund sind und ein tolles Leben haben.
Es ist eine komplexe Rechnung für Landwirte wie Florian Bornhold. Sie müssen ständig abwägen zwischen hohen Investitionen, Tierwohl und stark schwankenden Milchpreisen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und einem wilden Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Union Berlin und Stuttgart trennten sich 4:4 unentschieden. Schon zur Pause stand es so ein neuer Rekord, denn 8 Tore in einer Halbzeit gab es zuvor in der langen Bundesliga-Geschichte noch nie. Tabea Kunze war dabei.
Ilic und Leit brachten Union mit 2:0 in Führung. Doch Undaf und Mio glichen für die Gäste aus. Da war gerade mal eine halbe Stunde gespielt. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es dann noch spektakulärer. Querfeld traf aus 40 Metern zum 3:2 für Union. Chabot und Führich sorgten für die Stuttgarter Führung, ehe erneut Ilic in der Nachspielzeit das Tor zum 4:4 schoss. Union hat damit den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorzeitig gesichert. Der VfB Stuttgart hat im Rennen um die Europapokalplätze in der Liga erneut Punkte liegen gelassen.
Den nächsten Schritt zur Meisterschaft hat der FC Bayern gemacht. Bei Abstiegskandidat Heidenheim gab es einen 4:0 Erfolg. Die Münchner haben zumindest für eine Nacht 9 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Leipzig hat beim 1:1 Unentschieden gegen Schlusslicht Kiel nur einen Punkt geholt, bleibt aber auf einem Champions-League-Rang, weil der jetzt nur noch Tabellensechste Mainz ebenfalls nur einen Punkt geholt hat, und zwar gegen Wolfsburg. Freiburg hat sich auf Europa League Platz 5 vorgemogelt durch den 3:2-Sieg gegen Hoffenheim. Und Bremen darf nach dem knappen 1:0 Erfolg gegen Abstiegskandidat Bochum weiter von der Europapokalqualifikation träumen. Vom Bundesliga-Aufstieg träumt der Hamburger SV. Aber schon wieder gab es für den Zweitliga-Tabellenführer keinen Sieg. 2:2 auf Schalke, vor den Augen unserer Reporterin Luise Kropf.
Lange Zeit sah es für den Hamburger SV gegen Schalke richtig gut aus. Vor allem in Durchgang 2 mit der 2:1-Führung im Rücken waren sie dem 3-1 sehr nahe. Aber dann kam eben der Schalker Moussa Sila in der Schlussphase und traf per Kopf zum 2-2 Ausgleich. Für Schalke ist dieser Punktgewinn eine Riesensensation. Dementsprechend groß war auch der Jubel nach dem Schlusspfiff gegen den Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga. Und die Hamburger sind traurig, dass sie heute 2 Punkte im Aufstiegsrennen gegen Schalke verschenkt haben. Getroffen zum zwischenzeitlichen 1-1 und 2-1 hatte Sahiti gegen Ende der ersten Halbzeit.
Ja, zu wenig für den HSV, der fast die komplette Partie in Überzahl gespielt hat nach einer frühen roten Karte für Schalke. Die Tabelle und alle anderen Ergebnisse der zweiten Liga gibt's auf sportschau.de. Dort gibt's auch alles zur deutschen Eishockeyliga und dem Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft zwischen Köln und Berlin. Da steht's jetzt 1-1, denn Köln hat das zweite Spiel gegen die Eisbären Berlin in der Verlängerung gewonnen. Burkhard Hupe.
Es war ein hochdramatisches, hochemotionales Eishockeyspiel. Sehr fair, sehr begeisternd. 18.600 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und dieses Spiel wurde erst tief in der ersten Verlängerung entschieden. Die Kölner mit einem Entlastungsangriff. Justin Schütz, der Nationalspieler, setzte sich durch auf der linken Seite. Pass ins Zentrum auf Gregor McLeod und der Kanadier dann mit all seiner Qualität setzte die Scheibe hoch hinein ins Tor und Jake Hildebrand, der Berliner Torhüter, war zum zweiten Mal an diesem Abend bezwungen. Köln gewinnt unter dem Strich verdient, hat mehr investiert in diese Begegnung gegen nur teilweise überzeugende Berliner. Nun steht's also in dieser Finalserie zwischen Köln und Berlin 1-1 unentschieden.
Am Montag dann die nächste Partie. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, ist deutscher Eishockeymeister. Wer Meister in der Handball-Bundesliga wird, ist noch komplett offen. Gute Chancen hat Magdeburg. Der SCM hat mit 30-27 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Zwar immer noch 5 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, die Füchse Berlin, aber auch 2 Spiele weniger ausgetragen. Und dann machen wir noch einen Abstecher zur Formel 1 und nach Saudi-Arabien. Da hat Weltmeister Max Verstappen das Qualifying gewonnen und geht damit beim 5. Saisonrennen von der Pole Position ins Rennen. Heute um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt der große Preis von Saudi-Arabien.
Und das war der Sport mit Moritz Kühn.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.31 Uhr mit Gabriela Kühne. Nach der von Moskau überraschend angekündigten kurzen Feuerpause hat der ukrainische Präsident Selenskyj im Gegenzug eine Verlängerung um 30 Tage vorgeschlagen. Dies würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er auf der Plattform X. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen. Ihr zufolge könnte Russland den Krieg jederzeit beenden, wenn es wirklich wollte.
Im hessischen Bad Nauheim sind 2 Männer durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Aus Bad Nauheim, Rainer Battelfeld.
Bis in die tiefe Nacht hinein waren Ermittler in Bad Nauheim im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Einige davon hatten den Vorfall offenbar mitbekommen und Schüsse gehört. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer bereits tot. Ihre Körper lagen auf einer Wiese vor einem mehrstöckigen Wohngebäude, unweit eines Wellenbades. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer von mindestens einem bislang noch unbekannten Täter vor dem Haus erschossen wurden. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Sie will Details zu dem Vorfall im Laufe des Ostersonntag veröffentlichen.
Heute feiern zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz in Rom die Auferstehung Jesu. Papst Franziskus befindet sich nach langer Erkrankung auf dem Weg der Besserung und möchte offenbar an der Ostermesse teilnehmen. Obwohl dieser Wunsch laut Vatikan keine offizielle Bestätigung seiner Teilnahme ist, wurde das 88-jährige Kirchenoberhaupt bereits in die Abläufe der Messe integriert. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass Franziskus den wichtigen päpstlichen Segen Urbi et Orbi spendet. In Nigeria haben bewaffnete Angreifer mindestens 56 Menschen getötet. Laut den Behörden des Bundesstaates Plateau könnte die Opferzahl weiter steigen, da ein nach den Angriffen eingeleiteter Such- und Rettungseinsatz noch andauert. Die Angriffe hatten sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht zum Freitag ereignet. Gouverneur Alia machte mutmaßliche Viehhirten für die Gewalt verantwortlich. Im Zentrum Nigerias kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hirten und Bauern. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte, ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich. Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Und das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Leider noch keine Entwarnung für die A95 Garmisch-Partenkirchen-München. Hier ist anscheinend immer noch ein Falschfahrer unterwegs. Zwischen dem Dreieck Starnberg und München-Sendling-Süd. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie bloß nicht. Auf der A95 Garmisch-Partenkirchen-München zwischen dem Dreieck Starnberg und München-Sendling-Süd ist offenbar immer noch der Falschfahrer unterwegs. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie in beiden Richtungen unterwegs sind. Oder einer der beiden Richtungen. Das war's aber ansonsten vom Verkehr. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt und vor allem sichere Fahrt.
Wirtschaft.
Eine Meldung, die nicht so ganz in diese Zeit zu passen scheint. DAX-Vorstände verdienen deutlich mehr als im Vorjahr. Das hat das Handelsblatt Research Institute berechnet. Demnach haben die Chefs der 40 DAX-Konzerne im vergangenen Jahr eine Vergütung von insgesamt 231,4 Millionen Euro kassiert und damit rund 10% mehr als im Vorjahr. Kritik kommt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW. Deren Geschäftsführer Marc Tüngler spricht von einer immer stärkeren Entkopplung der Managergehälter von den Löhnen der Belegschaft. Auf der anderen Seite spiegelten die gestiegenen Aktienkurse aber auch den Erfolg der Unternehmen wider, so Tüngler. Über die künftige Entwicklung der börsennotierten Konzerne sagt das jedoch nichts aus. Da dürfte der Wind für viele DAX-Unternehmen, deren wichtigster Handelspartner ja die USA sind, nun rauer werden. Michael Heise, Chefvolkswirt der Vermögensverwaltung HQ Trust.
Wir haben ja doch ganz andere Rahmenbedingungen seit dem sogenannten Liberation Day, den Donald Trump ausgerufen hat. Wir müssen damit rechnen, dass eben der Zugang zum US-Markt erschwert wird für deutsche Unternehmen, für deutsche Exporte. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben gute wirtschaftliche Beziehungen und partnerschaftliche Beziehungen auch zu China erhalten und sie auch vielleicht verbessern.
Auf der anderen Seite fürchten Unternehmen, dass China wegen des blockierten US-Marktes versucht, wesentlich mehr Waren in der EU zu verkaufen, zu verbilligten Preisen. Das bedroht die Produktion der hier ansässigen Unternehmen, die mit der chinesischen Konkurrenz preislich nicht mithalten können. Eine schwierige Lage, die sich auch am deutschen Aktienmarkt widerspiegelt. Zum Wochenschluss reagierte der DAX nur verhalten auf die erneute Zinssenkung der EZB. Immerhin die bleibt auf Kurs und handelt wie erwartet. Sie senkt den Leitzins im April um 0,25 Punkte. Der DAX dämmt daraufhin seine Tagesverluste etwas ein und geht auf die Woche gesehen sogar mit einem deutlichen Plus von 3,3% aus dem Handel.
Das war Bianca von der Au aus der ARD Börse-Redaktion mit dem nationalen Wochenrückblick.
Das Interview.
In der neuen Ausgabe von Denk ich an Europa geht es jetzt um die Niederlande, ein Land, das die Europäische Union mitgegründet hat. Judith Schulte-Loh spricht ausführlich mit der Historikerin Maja Verbürch und sagt, die Niederländer hatten immer schon einen ganz besonderen Blick auf Europa und auch einen anderen Blick auf Europa als wir in Deutschland. In dem Gespräch geht es auch um das Verhältnis zu Deutschland und Europa in Bezug auf die rechtspopulistische PVV, eine Partei, die Teil der aktuellen Regierung ist. Judith Schulte-Loh hat Maja Verbürch, die am Duitsland-Institut in Amsterdam arbeitet, zuallererst gefragt, welche Bedeutung die EU heute für die Niederländerinnen und Niederländer hat.
Eigentlich hat sich das in den letzten Jahren geändert. Also sagen wir mal, bis zum Anfang des Krieges in der Ukraine war Europa für die Niederländer vor allem ein Wirtschaftsprojekt, also ein Handelsprojekt. Also für Deutsche ist es, glaube ich, immer auch ein Friedensprojekt. Das sieht man auch immer wieder in Umfrage. Und das fängt bei uns jetzt so ein bisschen an, dass wir anders darauf gucken. Das hat natürlich alles auch mit Sicherheitsinteressen zu tun. Ich glaube, Deutsche verstehen, wie die Europäische Union funktioniert, besser als Niederländer, weil Deutschland als föderaler Staat ungefähr auch so funktioniert, dass man die Länder vertreten ihre Interessen in Berlin und so funktioniert es so ein bisschen auch in Europa. Und für die Niederländer ist Europa, glaube ich, viel weiter weg und vielleicht verstehen die auch weniger, wie das funktioniert. Das hat auch damit zu tun, dass die niederländischen Politiker ganz lange, also als ich studiert habe in den 90ern und auch noch danach, Europa immer benutzt haben als Ausrede für das, was nicht gelungen ist. Also wenn irgendwas schief war oder irgendwie was nicht so gut war, dann war das irgendwie, weil Brüssel uns das aufgelegt hat. Also Politiker haben Europa oder Brüssel ganz oft gern benutzt als was Negatives. Mhm. Und damit bin ich eigentlich auch so, also das kann ich mir auch erinnern, als ich noch studiert habe, dass das irgendwie so im politischen Gespräch halt nicht so wichtig war. Also Europa war wichtig für die Wirtschaft, das haben wir benutzen können, das ist schön und ansonsten haben wir uns nicht so wirklich drum gekümmert. Ja. Und ich glaube, für mich war das ein bisschen anders, weil als ich Abi gemacht habe, das war 92, also für das Fach Geschichte war die Europäische Union dann so ein Spezialthema. Also beim niederländischen Abi ist es dann immer Abitur, ist es dann immer so ein, dann hat man ein Spezialthema, dass man neben den ganzen anderen Geschichtssachen, die man wissen muss, dann nochmal extra behandelt wird. Und das war die Europäische Union. Ich fand es auch ganz interessant, wie ist die entstanden, wie funktioniert sie, wofür ist sie wichtig. Das sind so Sachen, die ich mit 16, 17, 18 so irgendwie beigebracht bekommen habe. Aber wenn ich mit anderen Niederländerinnen, also neulich haben wir beim Deutschlandinstitut auch mit jüngeren Kollegen darüber gesprochen und die meinten auch, ja, also Europa, das war für uns immer ganz weit weg. Wir haben auch nie so richtig verstanden, wie funktioniert es denn und was machen die da eigentlich und was bringt es uns? Und also ich glaube, das war für mich halt, also ich habe immer so einen ganz positiven Bezug zu Europa gehabt.
Ist das auch ein emotionaler Bezug? Sie beschreiben es erstmal so technisch, wie habe ich es in der Schule gelernt, wofür steht Europa? Aber löst Europa auch Emotionen aus?
Nee, bei mir schon. Also ich fand Europa immer ganz gut und ganz wichtig. Und ich weiß noch, dass ich damals auch ziemlich genervt war über die Art und Weise, wie in den Niederlanden über Europa gesprochen wurde. Also 2005 gab es dieses Referendum über ein europäisches Grundgesetz in den Niederlanden. Und da haben, ich glaube, 63% der Niederländer dagegen gestimmt. Und ich habe an dieses Referendum gar nicht teilgenommen, weil ich es bescheuert fand, dass darüber ein Referendum organisiert wurde von der niederländischen Regierung. Also niederländische Politiker haben das initiiert. Und die haben jahrelang, also wie gesagt, negativ über Europa gesprochen. Und auf einmal mussten die eine Kampagne machen, dass Europa dann doch was Wichtiges war, weil die wollten schon, dass wir für dieses Grundgesetz gestimmt haben. Und dann war das Motto oder der Spruch, Europa best belangrijk, was sowas heißt wie Europa ziemlich wichtig. Und wenn man ziemlich das wichtig betrachtet. Ja, aber das ist genau das Umgekehrte sozusagen. Ja. Und vor allem auch, also die haben dann geworben für Europa, aber das war überhaupt nicht überzeugend. Also das hat eigentlich quasi das Umgekehrte dann veranlasst. Und ich kann mich noch daran erinnern und ich glaube auch, vielleicht hat das auch mit meinem Bezug zu Europa zu tun. Also ich habe ja länger in Deutschland studiert und auch also nach dem Studium noch länger in Deutschland gelebt. Und ich glaube, dass mein Europabezug auch dadurch ja geformt worden ist. Und was ich mir in 2005 erinnern kann, dass es eigentlich nur ein Politiker gegeben hat, der dann was Positives über Europa erklärt hat und auch überzeugend und der auch erklärt hat, ja, warum Europa wichtig ist und was es uns bringt, außer nur wirtschaftliche Sachen, also die auch Europa als Friedensprojekt irgendwie klar gemacht hat. Und das war Joschka Fischer, also der deutsche Außenminister, der wurde vom niederländischen Fernsehen befragt. Und der hat uns dann erklärt, wie wichtig Europa war. Und das fand ich damals schon ziemlich krass, dass ich dachte, der Einzige, der das irgendwie erzählen kann, ist ein Deutscher. Und bei uns läuft das irgendwie so, ja, ach, es ist uns doch egal. Oder quasi nicht egal, sondern sogar negativ, weil wir das Grundgesetz dann weggestimmt haben.
Frau Höbig, Ihr Job ist es, den Niederländern ihr Nachbarland Deutschland zu erklären. Was machen Sie als Deutschlanderklärerin da genau?
Ja, also das war 1996, wurde das Institut gegründet, weil wir Niederländer immer getan haben, als ob Deutschland uns nicht wichtig ist. Aber also sowohl politisch als wirtschaftlich sind wir sehr von Deutschland abhängig. Und was wir als Institut machen, ist auf viele verschiedene Art und Weisen Deutschland, wie gesagt, erklären. Also wir machen Schulmaterialien für Schulen, Wir haben Forscher, die zu deutsch- und deutsch-europäischen Themen forschen. Ich arbeite bei der Redaktion, also wir schreiben über deutsche aktuelle Themen, machen auch Podcasts und wir werden auch ganz oft gefragt, also wir organisieren alle möglichen Veranstaltungen und wir werden auch ganz oft von niederländischen Medien gefragt, wenn irgendwas in Deutschland passiert, ob wir dann im Fernsehen, im Radio, wo auch immer Deutschland erklären können. Und das war natürlich neulich bei den deutschen Wahlen, haben wir ganz viel zu tun gehabt. Ja, also das ist, was wir als Institut machen.
Können Sie uns kurz und knapp Deutschland aus der Sicht einer Holländerin erklären? Also wir drehen das jetzt mal um.
Ja, naja, was jetzt in den letzten Monaten, aber vielleicht auch sogar schon Jahren, wo wir drauf schauen, ist, warum ist die AfD so groß? Was ist die AfD für eine Partei? Was ein großer Unterschied ist, wir haben natürlich in den Niederlanden auch rechtsradikale Parteien, aber wir haben diese rechtsradikale Gewalt nicht. Also in Deutschland gibt es dieses rechtsextreme Gewalt, also Anschläge, Morde, alles Mögliche. Das ist bei uns halt viel weniger und das ist immer wieder, wird dann erstaunt wahrgenommen, was passiert denn da? Aber auch die allgemeine politische Entwicklung und was auch immer wieder Interesse weckt, ist, warum, das hat man auch zum Beispiel auch in Deutschland bei den Demonstrationen gesehen, dass dann die Geschichte des Zweiten Weltkriegs immer wieder eine Rolle spielt, also die nie wieder ist jetzt Sprüche und was dann auf Plakate steht von Leuten, die auf die Straße gehen. Überhaupt, dass Leute auf die Straße gehen für ihre Demokratie, das sehen wir bei uns auch nicht so wie in Deutschland. Ja, also solche Sachen, ja. Das ist was in den letzten Wochen ganz viel.
Wenn wir auf die Entwicklung in Niederlanden selber gucken, zwei rechtsnationale, europakritische Parteien sind hier an der Regierung beteiligt. Die von Geert Wilders wollte eigentlich raus aus der EU, was aktuell keine Rolle zu spielen scheint. Weshalb jetzt diese Zurückhaltung?
Von Geert Wilders jetzt und seine Partei. Ja. Weil das in diese Regierung, wo die jetzt drin sind, gar nicht so richtig passt. Also das ist natürlich auch ein Machtskalkül. Man möchte mitmachen, muss man manche Sachen vielleicht so ein bisschen zurückhalten. Und ich glaube auch, weil in den Niederlanden, eigentlich sind die Niederländer ziemlich positiv über die Europäische Union. Da will keiner raus. Also dieses Nexit, was ja mal im PVV-Wahlprogramm gestanden hat, das ist jetzt überhaupt kein Thema. Was ja aber interessant ist, dass diese, also wir haben eine Regierung mit vier Parteien, zwei davon sind ziemlich euroskeptisch. PVV und auch die BBB, also Bauern-Bürger-Bewegung. Und was man sieht, ist, dass die eigentlich gar nicht so richtig ohne Europa klarkommen. Also die BBB möchte eine andere Landwirtschaftspolitik, die PVV möchte eine viel striktere Migrationspolitik und haben dann gesagt, also wir machen alles, was wir möchten und es ist uns egal, was Europa dazu sagt. Also wir gehen einfach nach Brüssel, hauen mit den Faust auf den Tisch und sagen dann, ey, wir machen es anders. Und jetzt stellt sich heraus, wo die regieren, dass das gar nicht geht. Also, dass es gar nicht ohne Europa geht.
Dass man also Europa braucht, also wenn wir zum Beispiel auf die Landwirtschaft gucken, die ja eben in den Niederlanden besonders wichtig ist, als ein Politikfeld,
naja, und
oder?
Dass man diese europäischen Regeln gar nicht ignorieren kann. Das ist eigentlich, was die sagen. Also, wir machen das einfach so, wie wir das wollen. Aber es geht ja in der Praxis gar nicht. Und ich muss in diesem Zusammenhang ganz oft denken an, was Daniel Cohn-Bendit, also wieder ein Deutscher, der meinen Blick auf Europa mitgeformt hat. Der war 2006, hat in Amsterdam gesprochen. Es war kurz nachdem die PVV, also die niederländische rechtsradikale Partei, damals noch rechtspopulistische Partei, im Parlament gewählt wurde das erste Mal. Und da ging es auch um Euroskepsis. Und da hat Daniel Cohn-Bendit gesagt, naja, lass dich mal versuchen ohne Europa. Es geht gar nicht ohne Europa. Und das ist, was mir jetzt in den letzten Monaten bei der niederländischen Regierung ständig wieder einfällt, wenn da irgendwie wieder was gerufen wird und dann kommen die nach Hause. Ach nee, wir können das dann doch nicht so machen. Dann höre ich wieder Daniel Cohn-Bendit, der sagt, es geht gar nicht ohne Europa.
Gilt das auch für das Thema Migration, was ja auch in den Niederlanden eine große Rolle gespielt hat, auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern?
Naja, was wir beim Thema Migration sehen, ist, dass in ganz Europa eigentlich das nach rechts geschoben ist. Also das ist eigentlich, also dass auch in Europa, dass die Migrationspolitik viel strikter gehandhabt werden wird oder dass die Diskussion insgesamt nicht nur bei uns, aber auch in Deutschland und auch in anderen Ländern, dass da über viel striktere Migrationspolitik gesprochen wird. Also in dem Sinne passt das zu dem, was die PVV möchte. Aber auch da möchte sie dann noch viel mehr, als was jetzt in Europa geht. Und auch da werden dann irgendwelche europäische Regeln vernachlässigt oder ignoriert. Und dann kann man, ja, wir können darauf warten, bis es sich dann herausstellt, dass das, was die wollen, das sieht man jetzt auch, gar nicht geht. Und
einen für Europa wichtigen Job hat Mark Rutte übernommen, lange Zeit Ministerpräsident des Landes, jetzt NATO-Generalsekretär. Wie kommt das im Land selber an? Spielt das eine Rolle? Unterstützt das, verändert das auch den Blick auf die Gemeinschaft? Gemeinschaft Europa?
Naja, was ist verändert? Also ich glaube, viele finden es irgendwie toll, dass Rutte dann NATO-Chef ist. Aber ich glaube schon, also zum Beispiel er warnt jetzt auch dafür, dass wir uns auch für einen Krieg in Europa bereit machen müssen oder vorbereiten müssen. Das wird auch der niederländische Außenminister hat neulich dazu was gesagt. Es wird in den Niederlanden in Medien auch viel mehr darüber geschrieben, dass wir zum Beispiel Wasser und Radio und Batterien und solche Sachen sammeln sollten. Falls irgendwas passiert, müssen wir uns 72 Stunden lang selber retten können. Ich glaube schon, dass es was auch ausmacht, dass es Rutte ist, der das sagt, weil den kennen wir. Und insgesamt glaube ich, dass diese Drohung, die von Russland ausgeht, aber auch jetzt Trump in den Vereinigten Staaten, also dass wir mit der NATO gar nicht sicher sind, ob die Vereinigten Staaten uns noch unterstützen, das sieht man auch in Umfragen, dass Niederländer jetzt viel positiver sind über Europa oder Europa auf eine andere Art und Weise wichtig finden. Und zwar nicht mehr nur als Wirtschaftsprojekt, sondern auch für Frieden und für Sicherheit und für Energieversorgung zum Beispiel. Das sind jetzt die Antworten, die man als Erste bekommt, wenn man Niederländer fragt, warum ist die EU wichtig? Das war vor 5 Jahren völlig anders.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich im kommenden Monat zum 80. Mal. Am 5. Mai war die Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Wie lange hat die Zeit des Nationalsozialismus das Verhältnis beider Länder geprägt?
Zwischen Deutschland und den Niederlanden?
Ja. Bis heute?
Es hat sich eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren hat das Verhältnis hier sich viel, viel, viel mehr verbessert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg viel länger her ist. Mhm. Was wir jetzt immer noch merken, ist, dass, also wir haben am 4. Mai Trauertag, also dann erinnern wir uns an den Toten im Zweiten Weltkrieg, dann sind wir 2 Minuten still. Und am 5. Mai feiern wir, dass wir befreit worden sind. Und das war ganz lange, waren Deutsche überhaupt nicht willkommen an diesen beiden Tagen. Inzwischen, vor allem im Grenzgebiet, sieht man, dass deutsche Vertreter oder auch die deutsche Bevölkerung mitfeiert am 5. Mai. Aber der 4. Mai, also dieser Erinnerungstag, ist immer noch so ein Thema, wo man sieht, dass dann doch, also das erinnern wir unter uns, da sind deutsche Vertreter immer noch nicht offiziell willkommen.
Sie haben gerade den Krieg in der Ukraine angesprochen. Schwierig, ein unberechenbarer amerikanischer Präsident. Wenn wir auf Europa gucken, wenn Sie auf Europa gucken, Frau Verbörch, was gilt es da zu verteidigen?
Ja, das ist auch also unsere Freiheit, unsere Art von Leben überhaupt, dass wir nicht angegriffen werden und dass der Krieg nicht nach Europa kommt. Ja, aber auch sozusagen unsere Wertengemeinschaft, das ist übrigens auch interessant, da hat auch kein Niederländer darüber gesprochen und das sieht man jetzt auch in Umfragen, dass das jetzt ein Thema für Niederländer auch wichtig ist. Also Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, also das, was für viele Europa ausmacht, dass es wirklich bedroht werden kann, sehen wir jetzt und dass wir uns da kümmern müssen, dass das nicht bedroht wird oder dass wir das festhalten. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe schon Angst. Ja, also es ist nicht mehr selbstverständlich sozusagen, was ja für uns, für meine Generation immer so war. Also wir sind so aufgewachsen.
Was schätzen Sie persönlich am meisten? Bei vielen ist es, ich habe Europa kennengelernt, weil ich durch Europa gereist bin. Ich habe andere Länder kennengelernt, andere Städte kennengelernt. Eine Freizügigkeit, die selbstverständlich war, Horizont erweitern. Was war das für Sie? Oder ist es für Sie? Nach wie vor.
Naja, diese Reisefreiheit und dieses Europa kennenlernen und ich habe natürlich auch, vor allem auch während meines Studiums und vielen verschiedenen Europäern kennenlernen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist auch richtig toll, dass man das natürlich auch für die eigene Entwicklung, wenn man mit anderen Leuten sich gut versteht, aber ich glaube, im Moment ist es für mich doch eher diese Demokratie schützen, aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, weil ich sehe, wie das in Deutschland gemacht wird, also dass da viel mehr Engagement ist und dass die Leute mit Hunderttausenden auf die Straße gehen, um deren Demokratie zu schützen. Und ich glaube, in den Niederlanden wird das langsam so ein bisschen wahrgenommen. Aber wir haben eine Regierung, für die das auch, also mit zwei oder zumindest eine Partei, für die das auch nicht selbstverständlich ist. Und bei uns werden jetzt Medien auch gekürzt und diskutiert über Sachen, die für die Demokratie ganz wichtig sind. Mhm. Also ich glaube, meine Angst oder das, was ich hoffe, ist, dass die Demokratie in Europa, aber auch in den Niederlanden bleibt und dass Leute sich dafür einsetzen.
Im besten Sinne dafür streiten. Ja.
Ja, genau.
Das war der Podcast Denke ich an Europa. Zu Gast war die Historikerin Maja Verbörch. Nachzuhören ist das Ganze natürlich auch in der ARD Audiothek. Und jetzt ganz kurz rüber zum Verkehr und mit einer guten Nachricht zum Glück. Entwarnung auf der A95 Garmisch-Partenkirchen München. Kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen dem Dreieck Starnberg und München Sendling Süd.
Der Stichtag.
Heute vor 90 Jahren wurde Reinhold Wirth geboren. Ein Mann, der aus der kleinen Schraubenhandlung seines Vaters ein weltweites Unternehmensimperium geformt hat. Heute beschäftigt die Wirth-Gruppe fast 90.000 Menschen weltweit. Katrin Krämer porträtiert den Milliardär und Kunstmäzen.
Schraubenkönig mag Reinhold Wirth gar nicht genannt werden. Das sei doch ein Widerspruch in sich.
Der König hat nie was mit Schrauben zu tun. Ich betrachte mich wie ein Bürger unter Bürgern.
Ein bisschen mehr ist der Unternehmer mit Hauptfirmensitz im baden-württembergischen Künzelsau natürlich schon. Und mit seinen 87.000 Angestellten in mehr als 80 Ländern auch viel mehr als nur ein Wirtschaftsmotor der Region. Wer für Wirth schafft, weiß, dass der Chef einer vom alten Schlag ist. Ein Firmenpatriarch, der von seinen Mitarbeitern Loyalität und von den Männern respektables Auftreten in voller Montur, also Anzug mit Krawatte, verlangt. 2005 verrät er, dass er immer mal wieder einen Tag lang an der Seite eines Außendienstlers verbringt, um zu kontrollieren, ob effektiv gearbeitet wird.
Weil ich einfach aus 56-jähriger Berufserfahrung weiß, ein Tag im Außendienst, das ist mehr wert wie Konferenzen und Diskutieren.
Und von wegen Schraubenkönig. Die Schraube bildet ja nur das Fundament des heutigen Wirth-Imperiums. Alles beginnt mit einem Großhandel für Schrauben und Muttern, den Vattern Adolf Wirth 1945 gründet. Reinhold liefert als 10-Jähriger mit dem Fahrrad Ware aus. Mit 14 macht er eine Lehre im Betrieb und weil der Vater 1954 stirbt, ist Reinhold mit 19 Jahren Firmenchef. Heute ist die Wirth Group laut eigener Beschreibung Weltmarktführer in der Entwicklung und im Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Und nun befestigen sie sich, denn Wirth hat noch einiges unter seinem, Zepter. Der Musikliebhaber unterhält ein eigenes Orchester, die Wirth Philharmoniker, was erklärt, dass wir seit Beginn dieses Beitrags ständig Musik seines Lieblingskomponisten Mozart hören. Um die 20.000 Kunstwerke sind im Besitz von Reinhold Wirth. Und er hat für seine Sammlungen europaweit 15 Museen und Kunstkabinette bauen lassen. Ein Museum ist Teil der Firmenzentrale Künzelsau.
Ich möchte meinen Mitarbeitern nicht nur eine Kiste bauen mit einer Heizung drin. Ich wollte eben hier ein Ambiente schaffen, was etwas mehr bietet.
Der Maler der Gegenwart, den er am meisten verehrt, ist Anselm Kiefer. Da wird der Wirth durchaus mal emotional.
Eine außergewöhnliche Persönlichkeit und seine Kunstwerke sind geradezu gewaltig. Da bleibt Ihnen die Spucke weg, wenn Sie das Bild sehen.
Beim Wirth wird's weitergehen. Tochter Bettina, genannt Bienchen, führt das Unternehmen und die Enkel stehen auch schon in den Startlöchern. Aber Reinhold Wirth hat immer noch ein Wörtchen mitzureden. Die Familie gehe ihm über alles, betont er häufig. Außer Orden und Ehrendoktor Wein trägt Wirth übrigens auch einen Professorentitel. Zwar nur HC, also Honoris Causae, also ehrenhalber, aber immerhin. Und das Mult nach dem HC bedeutet nicht Multimilliardär, obwohl er aktuell der zweitreichste Deutsche ist. Mult meint, dass er mehrfache Würden hinter dem Prof. HC versammelt. Wenn man auf das Leben des Mäzens blickt, wahrscheinlich zu Recht. Heute wird Reinhold Wirth der kunstliebhabende Unternehmer, der es vom Schraubenhändler zum Global Player gebracht hat und der nie ein Schraubenkönig sein wollte, 90.
Der Stichtag von Katrin Krämer. Wir gratulieren natürlich auch. Und das war die ARD-Infonacht. Mein Name ist Amir Brecht. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Jetzt geht's weiter bei Ihnen mit Ihren regionalen Programmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostersonntag.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die B273 Oranienburg Richtung Wandlitz ist zwischen Bernau-Waldsiedlung und der A11 Anschluss Wandlitz nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmiljanstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde finden Tiefbauarbeiten statt, bis zum Monatsende nur eine freie Spur. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Und auf der Ringbahn S41, 42 und 46 zwischen Haldensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Feuerpause um 30 Tage zu verlängern. Das würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für Auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen.
Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Auch die zentrale Feier zum heutigen Ostersonntag wird er nicht leiten. Ob er danach den päpstlichen Segen Urbi et Orbi spenden kann, ist noch offen. In der hessischen Stadt Bad Nauheim sind gestern Abend zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Der Polizei zufolge befindet sich der Täter auf der Flucht. Man sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Rainer Battefeld.
Bis in die tiefe Nacht hinein waren Ermittler in Bad Nauheim im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Einige davon hatten den Vorfall offenbar mitbekommen und Schüsse gehört. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer bereits tot. Ihre Körper lagen auf einer Wiese vor einem mehrstöckigen Wohngebäude. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer von mindestens einem bislang noch unbekannten Täter vor dem Haus erschossen wurden.
In Israel haben erneut tausende Menschen für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanyahu auf, den Krieg zu beenden. Der kündigte allerdings an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin in Köln 1:2 nach